die optischen Anstalten akustisch unterwegs, bewegte, unbewegliche und bewegende Ansichtssachen.
Herr Rapp, Sie haben auch den Spitznamen, den charmanten Namen Stimme des Urwaldes. Was bedeutet das?
Ja, Stimme des Reinhardswaldes, weil ich bei meinen Führungen mir angewöhnt habe, immer lauter zu reden von Jahr zu Jahr. Und man häufig sagt, gesehen haben wir nicht, aber wir haben ihn gehört. Wenn es im Wald ansonsten still ist, kann man meine Stimme dann vielleicht mal 100 Meter weit hören. Und das, so ist diese Markenbezeichnung in Anführungsstrichen zustande gekommen.
Gut, im übertragenen Sinne setzen Sie sich ja unglaublich also für den Urwald einer Sababurg ein. Und ich glaube, der Wald braucht auch Stimmen wie Sie.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist die positive Seite dieser Bezeichnung. Nicht nur der Urwald an der Sababurg, der Reinhardswald insgesamt hat ja einen hohen Stellenwert. Und der Urwald ist so das i-Tüpfelchen auf der ganzen Geschichte. Und wir hatten verschiedene Anliegen. Einmal wollten wir den Inhalt dieser Waldgebiete auch in Fachkreisen bekannt machen. Das haben wir schon vor ein paar Jahren begonnen. Das hat auch geklappt. Und die andere Seite ist die, dass wir der örtlichen Bevölkerung den Rücken stärken wollen, dass das Bewusstsein wächst, was für tolle Waldgebiete sie hinter ihrem Haus haben und welche tollen Bäume da sind, welche Landschafts- und Naturschutzzusammenhänge da sind. Und den Zugang haben wir den Leuten praktisch vermittelt. Das sehen wir auch an den Führungen, dass immer mehr Leute aus den Dörfern kommen und sagen, Mensch, wir waren noch nie hier oder wir haben uns noch nie Gedanken gemacht über die Zusammenhänge und wir sind richtig froh. Und dann trifft man sie 3 Wochen später wieder, da haben sie nämlich Besuch bekommen und dann gehen sie mit ihrem Besuch in den Wald und zeigen ihnen diese tollen Sachen, über die sie sich selber freuen, auf die sie zu Recht stolz sind.
Also man sieht ja kaum mehr irgendwo in der Bundesrepublik so viele Jahre Wald aufeinander. Das ist ja auch ein Leben und Sterben. Also Stichwort Totholz.
Ja. Totholz ist eine besonders kostbare Ressource für den Artenschutz. Totholz ist ja nicht tot, sondern das ökologische Gold des Waldes. Es gibt kein Substrat, an dem so viele Pilze, Insekten, Flechten, Moose und andere Tiere partizipieren wie an Totholz. Und gerade dickes, altes Totholz ist ökologisch kostbarer als junges Holz. Und die Totholzmengen im Wald sind natürlich niedrig, um das mal konkret zu sagen, vielleicht 10, 12 Kubikmeter, während wir im Urwald, schätze ich mal, 50 bis 80 Kubikmeter Totholz haben, und zwar in gewaltigen Dimensionen. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass beispielsweise unheimlich seltene Käfer und seltene Pilze dort leben. So der Urwald selber bildet 0,0004% der hessischen Landesfläche ab. Und auf dieser ganz geringen prozentualen Fläche leben, glaube ich, etwa 30% der in Hessen nachgewiesenen Holzpilze. Also eine Zusammenballung hochkarätiger Arten. Und das muss man den Leuten klar machen. Und dann sagen sie auch, Mensch, nochmal, wir sehen das jetzt mit anderen Augen und wir kümmern uns ein bisschen mehr drum und gehen nicht achtlos an diesen Dingen vorbei. Wir können froh sein, dass wir sowas hier oben haben.
Gut, wenn Sie dafür Werbung machen, wie viel Wald verträgt, nein, wie viel Mensch verträgt dieser Wald?
Mit dem Vorwurf musste ich leben. Im Moment ist das zur Ruhe gekommen, weil man gemerkt hat, es sind ja vor 30 Jahren diese Wanderwege angelegt worden, die den Urwald zum Beispiel prächtig erschließen. Also das, was der Urwald zu bieten hat, liegt rechts und links dieser Wanderwege. Ist nichts versteckt irgendwo. Und wenn die Leute sich an die Patente halten und reißen die Pilze nicht raus und reißen nicht an dem Totholz rum, dann verträgt der Urwald, der im Moment gut 50.000 Besucher wohl im Jahr haben wird, verträgt auch eine Verdoppelung. Aber irgendwo ist eine Kapazitätsgrenze da und da muss man sich überlegen, was man macht, um die Sache so zu kanalisieren, dass nichts zum Bach runtergeht. Es gibt ja Gebiete in Deutschland, in Nationalparks oder die Klamps in den Alpen und so, da versucht man das ja auch so zu regeln, dass die Grandiosität dieser Objekte nicht von den Füßen der Besucher zertrampelt wird. Da muss man sich was einfallen lassen. Im Moment ist diese Gefährdung aber nicht zu erkennen. Es ist auch noch keine Sozialkontrolle da in dem Gebiet, sondern man kann da hingehen, wenn man will, da springt keiner rum und pfeift die Leute an. Also insofern, im Moment sind wir an dem Punkt noch nicht angelangt.
Gut, vielen Dank für das Gespräch.
Gut, das ist